Guten Morgen, ihr Lieben da draußen irgendwo. Also ihr fehlt mir hier schon. Wir haben uns ja die letzten paar Wochen mit den Seligpreisungen beschäftigt. Ich habe jeweils zu Beginn das Ziel davon wiederholt. Wisst ihr es noch? So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Nur ein paar Sätze vorher bezeichnet Jesus seine Jünger als Licht und Salz dieser Welt. Darüber möchten wir uns heute ein paar Gedanken machen. Ich lese aus Matthäus 5, 13 bis 16. Ihr seid das Salz der Welt. Wenn ihr noch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus das Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dieser Text steht, wie gesagt, im Anschluss an die Seligpreisungen. Und wir müssen ihn auch in diesem Zusammenhang sehen. Ein Abschnitt erklärt den anderen. Jesus richtete diese Worte gezielt an seine Jünger von damals und natürlich an die von heute. Er beschreibt damit unsere Aufgabe in dieser Welt. Salz und Licht zu sein bedeutet so zu leben, wie Jesus es hier beschrieben hat. Menschen, die so leben, bringen Licht in diese Welt. Welche Würde spricht uns Jesus damit zu? Die meisten Kommentatoren sind sich einig. Um wirklich zu verstehen, was es heißt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, müssen wir es im Kontext der Seligpreisungen sehen. Darum lese ich auch diese nochmal kurz vor. Welcher Reichtum wird denen angeboten, die ihre geistige Armut spüren? Solchen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauern, denn sie werden getröstet werden. Welcher Segen gehört den Sanftmütigen, denn sie werden die Erde erben. Gesegnet seid ihr, wenn ihr euch nach Gerechtigkeit sehnt, denn ihr werdet gesättigt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit finden. Wie glücklich sind die, deren Herz rein ist, denn ihre Augen werden sich öffnen, um immer mehr von Gott zu sehen. Gesegnet sind die, die Frieden stiften, denn sie werden als wahre Kinder Gottes anerkannt werden. Wie bereichert seid ihr, wenn ihr die Wunden tragt, die euch dadurch zugefügt werden, weil ihr das Richtige getan habt. Denn euch gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Das ist aus der Passion Translation. Ich glaube, wir leuchten, wenn wir Leid tragen über den Zustand dieser Welt. Wir leuchten, wenn wir nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sondern sanftmütig reagieren. Wir leuchten, wenn wir hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit Gottes. Wir leuchten, wenn wir Frieden stiften. Wir leuchten, wenn wir in den Herausforderungen des Berufes, der Ehe, der Umstände überhaupt nicht aufgeben, sondern getrost sind, weil wir wissen, dass Jesus alles unter Kontrolle hat. Wir leuchten, wenn wir anders reagieren, als es unsere Umstände eigentlich vermuten ließen. Wenn wir treu bleiben, auch wenn es nicht einfach ist. Freundlich bleiben, auch wenn wir Beleidigung oder Unrecht begegnen. Wir leuchten, wenn wir auch unter Stress geduldig bleiben. Wir leuchten, wenn wir zufrieden und dankbar sind, auch wenn das Leben nicht einfach ist. Jesus hat so die Merkmale eines Christen beschrieben. Das ist ein extrem hoher Standard. Das ist übermenschlich, übernatürlich, das schaffen wir nicht. Der Mensch von Natur aus ist nicht sanftmütig und auch nicht barmherzig. Die menschliche Natur ist stolz, hart und egoistisch. Aus eigener Kraft werden wir diesen Anforderungen niemals gerecht. Dieser Standard lässt uns kapitulieren und zu Jesus gehen. Sollte zumindest. Das kann nämlich nur Jesus in uns. Zum ganz klaren Verständnis, es ist ja nicht so, wenn wir das alles tun, dann werden wir gerettet. Gerade umgekehrt, weil wir erlöste Menschen sind, weil wir Jesus in unser Leben eingeladen haben. Darum sind wir befähigt, das zu tun. Die Tatsache, dass Jesus in uns lebt, gibt uns eine komplett neue Identität. Gott verlangt nicht etwas von uns, wozu wir gar nicht fähig sind. Wie wird denn dieser Jesus in uns sichtbar? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir natürlich schauen, wie Jesus selber gelebt hat, als er hier auf der Erde war. Das, was das Leben von Jesus vor allem kennzeichnete, war seine selbstlose, bedingungslose und grenzenlose Liebe. Er berührte die Unberührbaren. Er setzte sich ein für die Verachteten, die Ausgestoßenen, nahm Kinder auf den Schoß, legte sich mit Heuchlern an und war Freund der Verpönten. Genau dieser Jesus lebt in uns. Diese Tatsache wird sichtbar, wenn wir das Gleiche tun. Menschen um uns sind nicht primär von unserer Cleverness beeindruckt. Das, was Menschen wirklich beeindruckt, ist echte, ehrliche, selbstlose Liebe und Opferbereitschaft. Ich bin mir natürlich bewusst, dass es nicht gerade populär ist, von Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit zu reden. Dennoch ist dies ein wichtiges Thema. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte vorlesen, die das sehr gut illustriert. Vielleicht kennt ihr sie ja schon, aber das macht nichts. Gedanken einer Kerze. Jetzt wurde ich entzündet. Mein Licht leuchtet. Menschen freuen sich an meiner Helligkeit, an der Wärme, die ich spende. Und ich freue mich, dass das so ist und ich brennen darf. Wäre dem nicht so, läge ich vielleicht irgendwo in einem Karton, sinnlos, nutzlos. Sinn bekomme ich erst dadurch, dass ich brenne. Aber je länger ich brenne, desto kürzer werde ich. Ich weiß, es gibt immer beide Möglichkeiten für mich. Entweder bleibe ich im Karton, unangerührt, vergessen im Dunkeln, oder ich brenne und werde kürzer. Gebe alles her, was ich habe, zugunsten des Lichts und der Wärme. Ich finde es schöner und sinnvoller, etwas herzugeben zu dürfen, als kalt zu bleiben und in diesem düsteren Karton zu liegen. Schaut, so ist es auch mit euch Menschen. Entweder ihr zieht euch zurück, bleibt für euch und es bleibt kalt und leer. Oder ihr geht auf die Menschen zu, schenkt ihnen von eurer Wärme und Liebe. Dann erhält euer Leben Sinn. Aber dafür müsst ihr etwas von euch selbst hergeben. Etwas von eurer Zeit, von eurer Freude, von eurem Komfort und von eurem Wissen. Ich meine, nur wer sich verschenkt, wird reicher. Wer andere froh macht, wird selbst froh. Je mehr ihr für andere brennt, umso heller wird es auch in euch. Ja, indem eine Kerze scheint, löst sie sich sozusagen selber auf. Nur so kann sie leuchten. Genauso wir. Solange es nur um mich, meiner, mir geht, leuchten wir nicht und bleiben wir letztendlich selber auch im Dunkeln. In Sprüche 11,25 lesen wir, wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut. Es ist also nicht so, nur dass Selbstlosigkeit uns völlig gegen den Strich geht. Letztendlich tun wir uns selber auch etwas Gutes dabei. Außerdem müssen wir wissen, wie bereits gesagt, wir müssen es ja nicht aus eigener Kraft tun. Im Gegenteil, im Philipperbrief steht, Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Philipper 2,13. Wie genial ist denn das? Gott befähigt uns, Gutes zu tun und so andere und uns selber damit zu segnen. So wie der Mond nicht von sich selber leuchten kann, sondern das Sonnenlicht reflektiert, so müssen auch wir nicht aus eigener Kraft leuchten, sondern sein Licht reflektieren. Nun noch ein paar Worte zu Salz. Auch Salz wirkt, indem es sich auflöst. Pur ist Salz ungenießbar. Es muss verschmelzen mit dem Essen, das es zu würzen gilt. Ein Christ, der nicht bereit ist, sich selbst in einem gewissen Sinn aufzugeben, zu verschmelzen und Anteil zu nehmen, der verfehlt seine Bestimmung. Wenn Salz fade wird, verliert es seine Wirkung und ist eigentlich nutzlos. Und wenn es keinen Unterschied mehr gibt zwischen einem Gläubigen und Nichtgläubigen oder anders gesagt einem Menschen, der Jesus nachfolgt und einem Menschen, der nur seine eigenen Ansichten folgt, dann ist das sehr traurig. Es gibt ja die Anekdote, die eigentlich gar nicht lustig ist, wo ein junger Christ aus der Rekrutenschule seiner Mutter schreibt: Nun bin ich schon einige Zeit hier und es hat Gott sei Dank noch niemand bemerkt, dass ich Christ bin. Wie traurig ist denn das? So soll es nicht sein. Ich hoffe und bete, dass wir alle einen positiven Unterschied machen. Beim Salz kommt zusätzlich auch noch der Gemeinschaftsaspekt dazu. Ein Salzkorn allein macht noch keine Würze aus. Gott hat uns einander zur Ergänzung gegeben. Wir alle zusammen machen einen Unterschied, den ein Solo-Christ nur schwerlich machen kann. Jesus hat gesagt, wenn wir unser Leben hingeben, dann gewinnen wir es erst recht. Klar braucht es hier immer wieder eine gesunde Balance, aber grundsätzlich ist Selbstlosigkeit viel segensreicher als Egoismus. Und ich befürchte, wir stehen eher in der Gefahr, dass die Waagschale in Richtung Egoismus und Nicht-Selbstlosigkeit geht. Zumindest mir fällt es leider nicht einfach, die Bedürfnisse anderer über die meinen zu stellen. Wir lesen im Epheserbrief: Das, was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind. Epheser 2,10. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Das ist natürlich immer wieder die Herausforderung, zu spüren, welche sind die vorbereiteten Werke und genau in diesen zu laufen und nicht in den tausend anderen guten Dingen. Paulus schrieb den Galatern, wie das geht. Wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Der Geist Gottes in unserem Leben. Der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Galater Kapitel 5. Der Schlüssel ist: Darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Ja, wie sieht es bei mir und bei dir aus? Wer bestimmt tatsächlich unser Leben? Merken Menschen um uns herum etwas von der Freundlichkeit, Geduld und Rücksichtnahme, von der Selbstlosigkeit, die der Geist Gottes in uns an den Tag legen möchte? Ich habe da leider noch sehr viel Luft nach oben. Beides, Salz und Licht, machen das Leben lebenswerter. Wir sollen das Leben anderer Menschen also bereichern. Natürlich müssen wir nicht alle eine Mutter Teresa oder so sein, aber wir alle sind berufen, in unserer Umgebung einen Unterschied zu machen. Und den machen wir nur, indem wir uns aktiv vom Geist Gottes verändern lassen und uns in Liebe in sein Reich investieren. Der Schreiber des Hebräerbriefs fordert uns heraus: Lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es so wichtig, unsere Zusammenkünfte nicht zu versäumen, so wie es einige sich schon angewöhnt haben. Unsere Versammlungen sehen ja jetzt im Moment ein bisschen anders aus. Eh? Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen und das umso mehr, je näher wir den Tag heranrücken sehen, an dem der Herr kommt. Hebräer 10, 24 und 25. Ich glaube ernsthaft, dass der Tag näher rückt, an dem Jesus wiederkommt. Darum sollen wir erst recht uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Taten, weil es zählt, weil dies nicht einfach so in unserer Natur liegt, aber weil dies unsere Bestimmung, Berufung ist und wir Ansporn dazu brauchen. Dies ist übrigens eine der wenigen Anweisungen, die die Bibel uns gibt, was wir tun sollen, wenn wir sehen, dass Jesu Wiederkunft sich nähert. Wir sollen aufeinander Acht haben, einander zu Liebe und zu guten Taten anspornen und nicht sich verlieren in prophetischen Spekulationen oder Numerologien oder weiß ich was. Nein, es ist ganz simpel. Dazu braucht es keine theologische Ausbildung. Jeder kann jeden anspornen zu mehr Liebe und zu guten Taten. Das ist unser Gottesdienst. So ist es heute Morgen mein Ziel und mein Appell, dass wir alle diesem wunderbaren Jesus etwas mehr Raum geben, damit sein Wesen, seine bedingungslose Liebe, sein Licht in und durch uns scheinen kann. Petrus gibt uns einen sehr praktischen Ratschlag. Wenn sich jemand für andere einsetzt, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Ganz einfach, 1. Petrus 4,11. Ja, wie mache ich das ganz praktisch? Manchmal, also ehrlicher gesagt, sehr oft, habe ich auch keine Lust zum Guten. Es fällt mir allermeist nicht einfach, auf mein Recht zu verzichten, meine Komfortzone zu verlassen, eine extra Meile mit jemandem zu gehen. Und ich bin auch absolut nicht der Typ, der gerne die zweite Backe auch noch hinhält. Was mache ich dann? Mache ich es einfach nicht? Nein, dann bete ich, Herr, hilf mir, ich habe keine Lust, ich mag nicht, aber ich weiß, du lebst in mir und du kannst mir die Kraft geben dazu. Und ich male mir vor Augen, wie reich ich in Jesus gemacht bin. Dann fällt es mir viel einfacher. Meistens wenigstens. Manchmal auch nicht und dann entscheide ich mich einfach auch gegen meinen Unmut oder meine Unlust, es trotzdem zu tun. Weil der Sieger in mir lebt. Weil Jesus uns alle zu Überwinder gemacht hat. Jesus schloss die Seligpreisung mit der Aufforderung: Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Das heißt also, dass das mit der Selbstaufgabe und Opferbringen und so weiter, das verdirbt uns nicht die Lebensfreude, sondern mündet letztendlich in Jubel, in beneidenswert glücklich zu sein, voller Zufriedenheit und Lebensfreude, weil wahre Lebensqualität vom Erfülltsein mit Jesus abhängt. Und über dieses Leben hier auf Erden hinaus noch geht und wir dort noch etwas Besseres erwarten können. Jesus verspricht uns eine große Belohnung. Und so wie ich Jesus bis jetzt kennengelernt habe, macht er keine leeren Versprechungen, sondern er gibt immer noch eines obendrauf. Zusammenfassend sei gesagt, es lohnt sich schon hier auf Erden und für die Ewigkeit unser Leben ins Reich Gottes zu investieren. Alles, was wir an Gutem tun müssen, müssen wir nicht aus eigener Kraft tun, sondern wir können die Kraft und die Freude dazu bei Jesus abholen. Er gibt gerne und er gibt im Überfluss. Und er hat immer das Gute im Sinn für uns und für unsere Mitmenschen. Ich möchte noch beten. Oh Jesus, ich danke dir, dass du uns aus der Welt hast, deine Werkzeuge sind. Danke dir, dass wir Hand und Füße von dir sind auf dieser Erde. Und ich bitte dich immer wieder, Herr, lass unsere Leben Leben sein, die dich widerspiegeln, die dir Ehre bringen, wo davon zeugen, dass ein lebendiger Gott in uns wohnt. Einer, der es gut meint. Einer, der voller Geduld und Güte ist. Voller Liebe. Herr, ich danke dir, dass du so ein Gott bist. Ein Gott, der liebt über die Masse. Du begegnest uns mit dieser Liebe und ich bitte dich, hilf uns, dass wir mit solcher Liebe anderen Menschen begegnen können. Dass wir echt einen Unterschied machen können. An unserem Arbeitsplatz, an unserem Wohnort, wo auch immer du uns eingestellt hast. Herr, wir wollen dir Ehre bereiten, weil du würdig bist. Danke für deinen wunderbaren Heiligen Geist, der unsere Kraftquelle ist. Herr, du machst unser Leben reich. Wir preisen und wir ehren dich und wir danken dir, Herr. Danke, dass du mit uns in den nächsten Tag gehst, in den Rest von dem Tag, in die neue Woche. Du grundst mit uns, schenkst uns Gelegenheiten, wo wir wirklich Gutes tun können. Herr, hilf uns, die vorbereiteten Werke zu sehen und genau in denen zu laufen. Hilf uns, immer wieder die rechten Prioritäten zu setzen, lieber Heiland. Und du sollst immer an erster Stelle stehen in unserem Leben. Preis und Ehre dir, Herr. Amen. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.